Mein Name ist Gerrit, ich bin der Pastor hier in der Kirche für Siegen. Schön, euch zu sehen. Und wir wollen heute einen Abschluss machen in unserer Predigtserie Ekklesia. Ich hoffe, ihr habt letzte Woche alle die Predigt gehört vom Uli über die Braut, wo die Gemeinde, die Kirche als Braut Christi genannt wird. Und so ein spannendes, tolles Bild einfach. Und wir wollen heute den Abschluss machen. Und ich würde gerne anfangen mit einer Lesung des Textes. Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir für die Zusage, die du uns in diesem Vers gibst. Bis ans Ende der Welt bist du bei uns. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist, uns begegnen möchtest. Nimm unsere Lasten, alle Dinge, die uns unruhig machen. Schenke uns Frieden in unserem Herzen. Mach uns empfangbereit für dein Wort auch. Amen. Ich habe eine Tischlerausbildung hinter mir. Ich habe früher Schreiner gelernt. Ich habe sogar als Schreiner gearbeitet. Und bei uns war es so, es war eine Möbelschreinerei, super schön. Also wirklich noch, wir haben Privatkunden, Einzelanfertiger am Möbel gemacht. Wir haben Hotelzimmer ausgerichtet. Und wenn das so ist, ich war meistens in der Werkstatt dann. Und wenn ich in die Werkstatt kam und wenn ich keinen Auftrag habe oder nicht klar weiß, was ich zu tun habe, dann laufe ich in der Werkstatt rum und dann sehe ich hier was und dann fange ich hier mal an, was zu schneiden und dann, ach hier, guck mal, da kann man die Kanten schon mal dran fräsen. Dann stelle ich da den Fräser ein und dann, ja, das muss ja auch noch lackiert werden. Dann laufe ich von Aktion zu Aktion, also ich bewege mich, aber irgendwie kriege ich nichts fertig. Bei uns war es immer so, der Tag fing an. Und wenn man jetzt nichts zu tun hatte, dann kam ein Chef in die Werkstatt und der hat mir einen Auftrag gegeben. Der hat gesagt: Gerrit, hör mal, hier brauchen wir einen Kleiderschrank, den musst du bauen, der soll so und so aussehen, das ist die Skizze, mach das mal fertig. Dann habe ich einen Auftrag und dann fange ich an, Materialliste zu erstellen, Arbeitsweise, wie fange ich an, wo fange ich an, wie gehe ich vor. Also ich habe einen klaren Auftrag, ich fahre nach Hause, komme am nächsten Tag wieder in die Werkstatt und weiß ganz klar, was ich zu tun habe, weil mein Auftrag ist, diesen Kleiderschrank fertigzustellen. Und worum es heute gehen soll in der Predigt, in dem Abschluss der Ekklesia. Ekklesia ist das Wort im Griechischen, was in der Bibel im Neuen Testament gebraucht wird für Gemeinde, aber auch Kirche oder im Englischen Church. In dieser Predigtserie geht es heute darum, wir haben die letzten Wochen geschaut, hey Braut Christi, ganz sehr tief theologisches Thema, aber auch davor, was soll Kirche überhaupt sein auch, wie hat die angefangen, Startschuss der Gemeinde. Und heute wollen wir uns anschauen, warum gibt es eigentlich die Ekklesia? Wozu ist die Gemeinde eigentlich da? Was ist ihr Auftrag? Wir haben uns gerade eben schon einen ganz bekannten Vers angeschaut, die ganz bekannten Verse, den Missionsbefehl nennt man das auch, von Matthäus 28. Das sind so das ist der Schluss des Matthäus-Evangeliums, des ersten Buch im Neuen Testament. Die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern spricht. Und ihr müsst euch vorstellen, Jesus war ein Rabbi und Rabbi war ein Lehrer und die Jünger, ist auch ein sehr christliches Wort. Also Jünger waren eigentlich die Azubis von Jesus. Die sind quasi die ganze Zeit Jesus 3 Jahre lang hinterhergegangen und haben von ihm gelernt, haben geschaut, was er getan hat, wie er Dinge getan hat und haben dadurch gelernt. 3 Jahre lang, auch komisch, dass Interessant, dass eine Ausbildung bei uns in Deutschland auch 3 Jahre dauert und bei den Jüngern anscheinend bei Jesus auch 3 Jahre. Aber 3 Jahre laufen sie mit Jesus mit und hier ist so die Abschlussfeier, die Schlussabschlussfeier von der Ausbildung bei Jesus. Und Jesus gibt ihnen, seinen Jüngern, nochmal einen Auftrag mit. Er gibt ihnen eine Fahrtrichtung mit. Er sagt ihnen quasi, was sie jetzt tun sollen. Ja, und es ist auch interessant, wenn wir uns die Verse anschauen, die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern, seinen Azubis mitgibt, bevor er sie verlässt, also auf physische Weise verlässt. Und das, was er sagt, ist interessant, was er sagt. Er sagt zum Beispiel nicht, hey, baut ein großes Gebäude mit schönen bunten Fenstern, kauft eine Soundanlage, ein Mischpult, holt eine Band nach vorne und feiert dann jeden Sonntag einen Gottesdienst. Er sagt auch nicht, hey, ihr müsst euch politisch engagieren. Ihr müsst, Kaiser, hier guckt mal mit dem Kaiser da, ihr müsst euch da mal ein bisschen mehr engagieren und gucken, dass ihr da ein bisschen mehr Macht habt und auch politisch was zu sagen habt. Und er sagt auch nicht, hey, setzt euch für die Erhaltung der Welt ein. Schaut mal, dass das mit den Autos nicht sich so entwickelt und dass wir ein bisschen gucken, dass diese Erde nicht vor die Hunde geht. Also setzt euch mal ein bisschen mehr für den Klimawandel. Gab es damals wahrscheinlich das Wort noch nicht. Aber ihr müsst euch dafür ein bisschen mehr einsetzen. Und er sagt auch nicht, gründet eine Organisation mit einem Pastor, der dann jeden Sonntag da vorne steht und redet, mit der Gemeindeleitung, mit einem Bund, mit Wahlen und was weiß ich. Sondern er sagt, geht zu den Menschen und erzählt ihnen das, was ihr von mir gehört habt. Das, was ihr 3 Jahre lang, wo ihr mit mir unterwegs wart, was ihr da gehört habt, gesehen habt, erzählt das den Menschen weiter auch. Nicht falsch verstehen, in den ersten 5 Minuten, ja, alles wichtige Dinge, ja, wir sollen uns für Klimawandel und alle Dinge einsetzen und das ist nicht so, aber ein bisschen überspitzt gesagt, auch sehr gut, dass wir Gottesdienste feiern. Aber das die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern gibt. Er sagt, das, was ihr 3 Jahre lang bei mir gehört habt, gelernt habt, das, was ich euch beigebracht habe, das erzählt den Leuten weiter. Macht zu Jüngern und lehrt ihnen alles, was ich euch gelehrt habe. Und das ist nicht irgendwie, was Jesus dann, wo Jesus gedacht hat, okay, das sind jetzt die letzten Worte, die ich meinen 11 Jüngern dann sage, dass sie halt irgendwas zu tun haben. Ja, nicht, dass sie dann die ganze Zeit nur faul da rumsitzen, sondern ich gebe dir mal einen Auftrag, dann haben die was zu tun. Geht mal rum, erzählt mal den Leuten einfach, was ich getan habe und lehrt den einfach mal. Es ist nicht der Auftrag, den Gott den Menschen gibt, es ist nicht der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, sondern Jesus lässt die Jünger Anteil haben an seinem Auftrag. Matthäus 28 ist nicht die Mission der Kirche oder den Auftrag der Christen, sondern ist die Mission Gottes. Ist der Auftrag, die Mission, die Gott hat. Gott möchte, dass alle Menschen auf dieser Welt das, was Jesus getan hat, die Botschaft, die Jesus vermittelt hat, das, was er kommuniziert hat, das Kommen des Reiches, die Königreichskultur, Bergpredigt, das alles ist Gottes Mission, Gottes Auftrag, wo er sich wünscht, dass es jeder Mensch hört. Also es ist der Auftrag von Gott, an dem wir Menschen teilhaben dürfen. Jesus gibt den Jüngern Anteilnahme an dem Auftrag Gottes. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, wenn wir jetzt an, okay, hier ist die Kirche, wird gebaut oder das Reich Gottes breitet sich aus, braucht Gott uns eigentlich? Braucht Gott eigentlich die Menschen, die sündhaft, fehlerhaften Menschen, die er geschaffen hat, oder braucht er die eigentlich, um diesen Auftrag durchzuführen? Was ist denn das für ein Gott, der uns Menschen, der mich oder dich auch gebraucht, um diesen Auftrag durchzuführen? Und ich glaube, Gott braucht uns nicht, um seine Kirche zu bauen. Er braucht uns auch nicht, um diesen Auftrag voranzuführen, sondern er möchte uns gebrauchen. Er möchte Gemeinde, Kirche, Reich Gottes mit uns bauen. Er möchte das, und das ist eine Ehre auch, dass dem Schöpfer der Welt, der allwissende Gott, dieses riesige, unendliche Wesen, ihm darf ich dienen. Er fragt mich, ob ich Teil von seiner Mission sein darf. Er hat einen Auftrag, eine Mission, und er fragt mich, Herr, möchtest du Teil dieses Auftrags sein? Und bei der Vorbereitung habe ich so gedacht, wie war das denn so als Kind, wenn mein Vater ist auch Handwerker, wenn der irgendwie auf dem Bau gearbeitet hat, hey, also geliebt habe ich es ja, wenn ich mit durfte, wenn ich, hey Papa, darf ich mit auf die Arbeit, darf ich Kessel sauber machen, darf ich mit dem Gabelstapler mitfahren, also es ist ja das Gefühl auch, und wenn mein Papa dann sagt, ja komm, Gerrit, ihr habt Ferien, darfst du mal mit auf die Arbeit, das ist ja eine Ehre für mich, Hammer, ich darf mit ihm auf die Arbeit fahren. Und auf meinen Kontext habe ich das so auch überlegt, dieses Ehre-Kontext. Und wenn ich so denke, hey, wenn mich jetzt in meinem Kontext, ich spiele liebend gerne E-Gitarre, wenn mich John Mayer eines Tages fragen würde, ist ein Gitarrist, ein Musiker, wenn der fragen würde, Gerrit, könntest du dir nicht vorstellen, mich zu begleiten, meine Gitarre sauber zu machen, die Saiten zu wechseln? Ich würde alles stehen und liegen lassen. Ich würde die ganze Nacht Saiten wechseln. Ja, was für eine Ehre, Mann. Ja, und das so diese Ehre dann so. Und da kommt ein Gott, ein unendliches Wesen, und der fragt dich, der fragt mich, der fragt uns: Hey, willst du Anteil haben an dieser Mission, an diesem Auftrag? Was eine Ehre eigentlich, dass wir dort ein Teil davon sein, dieses Auftrags sein dürfen auch. Gott hat eine Mission, dass Menschen die gute Botschaft hören und ihm nachfolgen. Und das, was Jesus getan hat, ja, Jesus, wir lesen, jetzt muss ich gucken, ob ich den Vers drin habe, ja, Johannes 20, das sind jetzt quasi die gleichen Schlussverse, quasi der Missionsbefehl im Johannesevangelium, dem vierten Evangelium in der Bibel, im Neuen Testament. Und das sind so die, auch den Auftrag, den er gibt, aus einer anderen Sicht. Dort sagt er zu seinen Jüngern: Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also es ist eine Aussendung von den Jüngern. Und hier finde ich es interessant, hier müssen wir uns ja überlegen, wie wurde denn Jesus gesandt? Wie wurde er denn gesendet von seinem Vater? Und Jesus kam auf die Welt, um zu dienen. Alles, was er getan hat, er kam nicht auf die Welt, um zu herrschen, er kam nicht auf die Welt, um irgendwie auch da wieder ins Politische rein, politisch da den Kaiser rauszukicken oder die Römer rauszukicken, er kam, um zu dienen. Um so viel zu dienen, dass er sogar am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Und so sendet Gott, so sendet Jesus uns, ja, so sendet er dich und mich, um Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein, um der Welt zu dienen. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe während des Nazi-Regimes, ein Märtyrer, schreibt in einem Buch: Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und das müssen wir, glaube ich, manchmal, nicht nur wir, aber wir müssen es manchmal ein bisschen öfters hören. Sehr schön, was wir jeden Sonntag machen. Ich liebe Gottesdienst, ich liebe zu predigen, ich liebe euch zu sehen, ja, ich liebe Anbetung und alles daran. Aber wenn wir nur für uns da sind, ja, und um halb elf geht der Gottesdienst, so, machen wir die Türen zu vorne und dann interessiert uns nichts mehr und dann fahren wir wieder nach Hause und dann haben wir heute Mittag gutes Essen und fertig ist es. Wenn wir nur das machen, dann sind wir nicht Kirche, dann sind wir nicht Ekklesia, dann sind wir nicht diese gesandte Gemeinde, gesandte Kirche, die Jesus zu den Jüngern gesandt hat auch. Ist alles schön und gut. Und hier auch wieder: Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und hier geht es nicht um Projekte. Hier geht es nicht um, okay, wie viele evangelistische oder wie viele Projekte haben wir denn in der Gemeinde? Wie viele Missionare haben wir? Wir haben zwei Missionare, Missionarsfamilien, dann sind wir da noch gut aufgestellt, oder? Dann sind wir doch Kirche für andere, oder? Wir haben noch Eltern-Kind-Café, Krabbelgruppe ist ja auch etwas nach außen hin, machen wir noch irgendwas anderes und dann ist das Thema abgehakt. Mission ist nicht das, was wir tun, sondern Mission bedeutet nicht, was die Kirche tut, sondern was sie ist. Wir können ganz viele Projekte haben und können dann für uns sagen, dann ist das Thema Mission schon mal abgehakt. Es geht darum, wer wir sind, also was unser Sein ist und nicht das, was wir tun. Versteht ihr das? Wir können etwas tun und das kann gar nicht aus unserem Sein kommen, sondern es ist erstmal das Sein, das ist, wie wir sind und daraus kommt das Handeln raus, ne? Also dieses Verlangen daraus, hey, ich habe eine Botschaft, da am Kreuz ist eine Botschaft passiert. Jesus ist gestorben, auferstanden, hat den Tod besiegt, was wir nächste Woche feiern dürfen. Und das habe ich so auf dem Herzen und das möchte ich weitersagen. Und daraus kommt das Handeln. Daraus entsteht ein Eltern-Kind-Café. Das ist die Motivation, warum Missionare ins Ausland gehen. Nicht, weil sie denken, ich werde mal Missionar und ich tue das, sondern das ist ein Sein und daraus entsteht ein Handeln auch. Und Mission beginnt vor der eigenen Haustür im Dialog mit einer säkularisierten Gesellschaft. Ein bisschen einfacher ausgedrückt, Mission beginnt vor deiner Haustür, vor meiner Haustür, im Dialog mit einer Gesellschaft, die nichts mit Gott zu tun hat oder die nichts mit Religion oder Gott zu tun haben möchte. Dort beginnt Mission, jeden Morgen neu, vor deiner Haustür. Und natürlich ist es wichtig, auch als Gemeinde Projekte zu haben, Bereiche zu haben, hey, wo wir uns missionarisch engagieren, aber es muss aus dem Sein kommen. Hey, haben wir überhaupt das Anliegen, dass wir diese Botschaft weitergeben wollen auch? Und Mission betrifft nicht nur einen kleinen Teil der Kirche, sondern jeden Einzelnen. Du bist ein Missionar. Du bist ein Priester. Du bist Priester an deinem Arbeitsplatz. Du bist Priester deiner Straße, wo du wohnst, Priester deiner Nachbarschaft, Priester in deiner Familie und Priester in deinem Stadtteil. Dort, wo Gott dich jeden Tag hinschickt, dort, wo du jeden Tag unterwegs bist. Und bei der Vorbereitung bin ich auf einen Kommentar von einem Pastor gestoßen. Und der, gut, das ist kein Name, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, wäre jetzt auch ein bisschen bold, das irgendwie, aber der steht jeden Morgen auf und stellt die Frage: Gott, was hast du heute vor und wie kann ich dir dabei helfen? Aufzustehen und die Frage zu stellen: Hey Gott, da wo ich bin, da wo ich heute hingehe, da wo ich unterwegs bin, was hast du vor heute? Und wie kann ich dir dabei helfen? Ich finde, das ist so, nicht so, hey, oh Gott, was kann ich heute so machen, sondern hey, was hast du heute vor zu tun? Den Epheserbrief, Paulus schreibt, die Dinge sind vor, Gott bereitet Dinge vor für uns auch. Ne? Was hast du heute vor, in meinem Umfeld zu tun? Hey, und wie kann ich, schwacher Mensch, dir dabei helfen? Das ist so eine schöne Sache, in den Tag zu starten. Aber auch Gott zu fragen, warum hast du mich an diesen Ort gestellt? Die Frage möchte ich an dich weitergeben. Stell dir die Frage, Gott zu fragen, oder das Gebet eher, Gott zu fragen, warum hast du mich an diesen Ort gestellt? Warum an diesen Arbeitsplatz? Gott zu fragen, warum hast du mich in diese Nachbarschaft gestellt? In dieses Haus? Und warum hast du mich in diese Kirche gebracht? Warum hast du mich hier hingebracht? Warum bin ich hier? Und wie kann ich den Menschen begegnen? Wie kann ich ihnen dienen in meiner Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz? Das ist einfach nur ein zu Gott sagen, hier bin ich bin bereit, ich bin verfügbar. Sich verfügbar machen für Gott auch, in dem, wo Gott dich hingestellt hat. Wir sind manchmal sehr, sehr verkopft. Ich bin manchmal sehr, sehr verkopft, sage ich mal. Zu denken so, okay, wo kann ich, wo soll ich oder wo ist eine Möglichkeit? Aber sich verfügbar stellen und zu sagen, hey, ich bin Priester, Priester meiner Nachbarschaft, meiner Straße, meinem Stadtteil. Gott, hier bin ich. Ich bin verfügbar für dich. Wie kann ich dir helfen? Und wie kann ich, auch schönes Bild, wie kann ich dort Jesus oder Gott sichtbar machen? Also wie kann ich nicht nur ich tue etwas für den Menschen, sondern wie kann ich in dem Tun, was ich tue, Gott sichtbar machen? In dem, wie ich bin, in dem, wie ich handle auch. Ich habe in den letzten Predigen gesagt, dass auch Ekklesia, auch durch Israel, Israel sollte ein Beispielvolk sein, für die Völker drumherum zu erkennen, wie gut und gnädig Gott ist. Genauso sollen wir Kirche ein Beispielvolk sein, um zu zeigen den Menschen, wie gut und herrlich und liebevoll Gott ist. Um Gott sichtbar zu machen. Er ist schon hier, er ist schon in Siegen, er ist schon in deiner Nachbarschaft. Du kannst ihn sichtbar machen. Durch das, was wir sagen, was wir tun, wie wir leben. Und ich glaube auch, dass du nicht durch Zufall an diesem Ort bist, wo du jetzt bist. Wenn wir über Berufung nachdenken, dann denken wir ganz oft, bin ich am richtigen Ort? Bin ich hier richtig an diesem Ort? Aber eher mal die Frage zu stellen, ich glaube, dass du nicht durch Zufall an diesen Ort gesetzt wurdest, und dann die Frage zu stellen, warum bin ich an diesem Ort? Warum bin ich an diesem Arbeitsplatz? Und wer ist diese Person? Welche Person? Und das können kleine Dinge sein, die man mit Menschen schon dienen kann, so deinen Nachbarn einzuladen, jemandem helfen, ein Auto auszuleihen, wie heißt es, Mitfahrgelegenheit zu bringen, Essen zu kochen, fragen, wie es geht, Auto zu waschen, Rasen zu mähen, also allein schon eine ganz normale dienende Haltung, finanziell unterstützen. Durch Beziehung können wir Jesus bezeugen und Jesus sichtbar machen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir so, bei mir ist oft das Denken, was die Menschen, die Gesellschaft, sage ich mal, über Christen denken, ist so, ja, die müssen ja missionieren. Vielleicht bist du auch in einer Zeit aufgewachsen, ich war da leider noch kein Christ, aber ich kenne das so, die Nachwehen so ein bisschen, wo dieses, ja, Traktate verteilen, wir müssen ja missionieren. So, das ist ja der Auftrag, Jesus hat das uns gesagt, wir müssen evangelisieren und missionieren. Das stimmt auch, aber es ist eine andere Haltung, ob ich sage, ich muss missionieren oder hey, da ist was in mir drin, da ist etwas, was mich bewegt hat und wirklich verändert hat. Und ich möchte das nicht für mich halten, weil ich möchte, dass alle Menschen Anteil haben an dem, was ich erlebt habe. Das, was ich erlebt habe, möchte ich, dass das jeder erlebt. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, ich habe es leider jetzt, wo Jesus auf dem Berg steht und er sieht die Menge und er ist traurig, erschüttert, als er die Menge sieht, weil sie aussehen wie Schafe ohne Hirte. Also sie laufen verwirrt umher. Quasi ohne eine Richtung. Und er ist betrübt darüber. Und ich finde das so ein schönes Bild, wenn ich aus meiner, ich bin mit 24 Jahren zum Glauben gekommen, und wenn ich Freunde von früher sehe und mit denen noch Kontakt habe, dann habe ich genau diesen Blick. Dann habe ich genau das Denken, wo ich so denke, ihr braucht Jesus. Ja, das, was ich erlebt habe, ist nicht irgendwas, okay, bei mir hat sich etwas verändert, dass ich sonntags in Gottesdienst gehe und auf einmal Pastor bin, sondern es hat sich etwas von innen verändert. Eine Liebe zu verspüren, angenommen zu sein, inneren Frieden zu verspüren, Hoffnung zu bekommen. Und daraus wächst eine Motivation, Menschen vom Glauben zu erzählen. Nicht, weil jeder Christ ist ja ein Missionar und du musst auch deinen Nachbarn mal von Jesus erzählen. Und lad ihn mal zum Gottesdienst ein, Mann. Eher aus einer Leidenschaft raus, hey, da ist etwas, das hat mein Leben verändert, 180 Grad. Und das möchte ich teilen. Ich möchte, dass jeder Anteil hat an dem. Dass nicht daraus geht, wir müssen missionieren und es gibt auch keinen Bonus in der Gemeinde irgendwie, so diese Plätze zu füllen. Und wenn ich auch an uns als Gemeinde denke, es durch Wachstum nicht darum geht, irgendwie Plätze zu füllen, sondern Wachstum in Taufen, Wachstum in denen zu erkennen, dass Menschen aktiv sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Das ist der wahre Wachstum, den wir als Ekklesia erleben dürfen. Dass Siegen eine Stadt wird, die bekannt dafür wird, dass dort Menschen leben, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Nicht, dass Siegen dafür bekannt wird, dass sie ganz viele Gemeinden hat, die alle sich gegenseitig die Leute abziehen und der eine geht dahin, der andere geht dahin. Dass Jesus bekannt, die Siegen dafür bekannt wird, dass dort Menschen leben, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen und zu leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgern werden. Weil wir ihnen erzählt haben, wie gut diese Botschaft ist. Wir als Kirche träumen davon, eine leidenschaftliche, lebendige und echte Kirche zu sein. Und leidenschaftlich bedeutet nicht extrovertiert, laut, sondern leidenschaftlich bedeutet, dass diese Botschaft am Kreuz, was wir nächste Woche feiern, eine Relevanz für mein Leben hat. Nicht nur ein Interesse, sondern etwas, das sich wirklich bewegt und manchmal sogar schmerzhaft intensiv. Das ist Leidenschaft. Es hat eine Relevanz für uns. Es ist nicht irgendwie so eine Nebensache, ach übrigens, jetzt ist Ostern, Jesus ist am Kreuz gestorben, sondern das ist der Kern. Es hat eine Relevanz für uns. Es hat unser Leben verändert. Mein Leben hat es verändert. Und ich glaube auch, einen von hier hat es das Leben verändert auch. Und wir Kirche, wir als Kirche und wir als Gemeinden, wir haben was zu sagen. Wir haben die beste Botschaft aller Zeiten. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um das Kommen seines Reiches anzukündigen. Man nennt auch Karfreitag als die Thronbesteigung Jesus. Deswegen wollen wir Anbetungs-Lobpreisabend haben. Nächsten Freitag ist, weil es die Thronbesteigung Gottes ist. Gott ist wieder König auch. Und durch das Opfer unsere Schuld beglichen, hat uns gerecht und heilig gemacht. Durch die Auferstehung die Macht des Todes zerstört und stellt mit dem Zustand, der wir im Garten Eden ist, wieder her. Und das ist eine Botschaft, die hat was zu sagen. Wir haben heute Palmsonntag auch. Und Palmsonntag ist so ein toller Tag. Ich liebe Passionswoche sowieso, weil Palmsonntag etwas ankündigt. Der König kommt in Jerusalem rein, nicht wie ein König der Welt, nicht mit Prunk und Groß und Tratra, kommt auf einem Eselfohlen, kommt er reingeritten. Ja, und der König betritt die Stadt nicht als ein König, wie wir ihn kennen, der Welt, sondern er läutet ein Reich ein, das genauso ist wie auf einem Esel. Voller Demut, voller Liebe. Liebe deine Feinde auch. Und das ist, was er ankündigt. Ein umgedrehtes Königreich. Wo ich für meine Feinde bete. Und so wird es im neuen Jerusalem sein. In dem Moment, wo die Braut auf ihren Bräutigam trifft. Und jetzt schon dürfen wir das leben. Ich finde die Bergpredigt, ich liebe die Bergpredigt, weil es eine Kultur vermittelt, wie es eines Tages im Reich Gottes sein wird, aber auch jetzt schon im Reich Gottes sein darf. Das heißt, jetzt schon widerspiegeln wir Reich Gottes, indem wir so leben, wie die Kultur es vorsagt in der Bergpredigt. Das sind keine Gesetze, die Jesus sagt, ihr müsst das und das tun, liebt deine Feinde. Nein, das ist eine Kultur. So wird es im Reich Gottes sein. Das ist Gott. Lieb deine Feinde. Bete für deine Feinde. Nächstenliebe, das ist nicht etwas, was ein Gesetz, du musst. Das ist die Kultur, so leben wir. Hey, den anderen höher schätzen als mich selbst. Feinden mit Liebe begegnen, das ist wieder diese Gesellschaft. Und oft ist es, was ich von mir aus sagen kann, oft ist es Unwissenheit über den Glauben. Oft ist es einfach Unwissenheit über Gott. Als ich noch kein Christ war, ich hatte nichts gewusst. Ja, meine ersten beiden Sorgen waren, in der Bibel widerspricht sich sowieso alles und da steht, dass ich keinen Alkohol trinken darf. Deswegen habe ich nichts mit Glauben zu tun gehabt. Anstatt die Bibel und Gott kennenzulernen und überhaupt mal erleben, was denn überhaupt zu dem Glauben gehört und was zu Gott gehört und wer Gott ist. Und wir dürfen Stellvertreter Gottes sein und dürfen das weitergeben. Im Schöpfungsbericht, im ersten Buch der Bibel, im zweiten Kapitel, wird gesagt, als der Mensch geschaffen wurde, wurde er in seinem Ebenbild geschaffen, im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das ist auch ein Bild, was man nimmt, dass wir Repräsentanten Gottes sind. Früher hat ein König, wenn er sein Königreich hatte, dann hat er in der Stadt geherrscht, aber der hat dann in der Provinz, sagt man mal, hat er eine Statue aufgestellt, von ihm natürlich, ne, dass die Leute sehen, okay, der König ist jetzt nicht da, aber er herrscht, hier herrscht der König auch. Und das nennt man auch dieses Ebenbild, genauso sind wir diese Statue hier in dieser Welt, um Repräsentanten zu sein, Gottes auch, um wieder zu spiegeln, hey, Gott ist da und Gott herrscht, Gott ist König auch. Also geht hin dort, wo Gott euch gerade hingestellt hat und fragt Gott, warum gerade jetzt hier an diesem Ort? Damit, das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte für die Woche, dich zu fragen, Gott zu fragen, warum hast du mich hier an diesen Ort gestellt? Hier in diesem Beruf, dieser Schule, was auch immer, in diese Familie, wo auch immer, in diese Stadtteil, in diese Straße. Warum hast du mich hier hingestellt? Und wie kann ich hier Anteil an deiner Mission haben? Und diese Frage wollen wir natürlich auch als Gemeinde uns genauso stellen. Wie kann dein Reich sichtbar werden in dieser Stadt? Und wie können wir dich, Gott, sichtbar machen? Mission beginnt an deiner Haustür in der Begegnung mit einer Gesellschaft, in der Gott nicht so wichtig ist. Und um das so nochmal präsent zu machen, möchte ich euch einladen, gemeinsam das Vaterunser zu beten. Das Vaterunser ist ein Gebet, das in der Bergpredigt auch steht, wo Jesus sagt, hey, ich lehre euch zu beten. Und das ist ein Gebet, warum? Ich so schön, weil es widerspiegelt, was Jesus da sagt. Er sagt, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wir wissen, diese Erde wird irgendwann vorbei sein. Gott wird ein neues Jerusalem schaffen, eine neue Welt, eine neue Erde und einen neuen Himmel. Aber er möchte, dass sein Reich sichtbar wird auf dieser Erde. Wie es im Himmel ist, so soll es sichtbar werden auf der Erde. Und ich lade dich dazu ein, wenn du kannst, dazu aufzustehen und einzuladen, gemeinsam das Vaterunser zu beten.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.